Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem Weihnachtstagsmorgen begleitet uns ein kleiner Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Titusbriefs. Es sind dort die Verse 11 bis 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Liebe Schwestern und Brüder, ich gebe ja zu, für einen Weihnachtsmorgen ist das beim ersten Hören ein ziemlich trockener Text. Oder um auf das, was ich gestern am Heiligen Abend draußen gesagt habe, es ist hartes, trockenes Brot. Aber Sie kennen es ja vielleicht, wenn man ein Stück trockenes Brot hat und wenn es alt ist, steckt sich's in den Mund und kaut ein paar Minuten drauf rum. Nicht schlucken, nur kauen. Wird selbst das härteste Brot irgendwann weich? Und zweitens weicht die Säure dem Süßen. Also für die Biologen unter uns ist völlig klar, da werden die Mehrfachzucker in der Stärke in Einfachzucker umgewandelt und dann schmeckt süß. Aber es ist gleichzeitig auch ein gutes Bild für den Umgang mit manchmal etwas trockenen Bibeltexten. Wenn man genau hinguckt, wenn man auf diese Verse, auf diesen Versen länger herumkaut, dann entwickelt sich plötzlich die Süße, die er drin hat. Und dann erkennt man in einem Blick, mein Gott, das sind vier schlappe Verschen. Oder um es auf Unterfränkisch zu sagen, vier kleiner Verslich. Und da drin steckt das ganze Evangelium von Jesus Christus drin. Eingekocht auf wenige Worte, steckt alles drin, was man sonst mit vielen Worten lesen oder hören kann. Und eigentlich ist es fast schade, dass ich aus diesem hohen Konzentrat jetzt mit vielen Worten eine Predigt mache. Im ersten Vers ist sozusagen die Heilsgeschichte drin. Die heißt: Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Der Rückblick auf das erste Weihnachtsgeschehen, der Rückblick auf das, was wir hier in unserer Krippe dargestellt haben, der Rückblick auf das, was geschehen ist mit der Geburt Jesu, das Kommen des Heilands in der Welt. Und es heißt bei Titus nicht mal in diesem Vers, um wen es geht, sondern es geht um eine ganz besondere Gabe Gottes, die mit diesem Kind verbunden ist. Erstens das Heilsame, zweitens die Gnade und drittens die Zielgruppe. Gott kommt in die Welt, um das heil zu machen, was zerbrochen ist. Das, was verwundet ist, zu heilen. Das, was unvollständig ist, zu vervollständigen. Und er tut es nicht mit schierer Gewalt und Machtdemonstration, sondern mit einer ganz liebevollen und sanften Art des Umgangs. Gibt es einen sanfteren Umgang von uns Menschen miteinander, wenn wir miteinander gnädig umgehen? Die Fehler des anderen nicht ständig durch ein Bohren in den Wunden an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern zu verzeihen, Verständnis zu haben, gnädig miteinander umzugehen. Und so kommt Gott auch zu uns Menschen, weil auch er weiß, dass er in der Schöpfung das Bestmögliche zwar gebastelt hat, aber damit wir unsere Freiheit haben, zu denken und zu entscheiden, uns auch sozusagen einen Fehlercode einprogrammiert hat. Und genau zu diesen Wesen kommt er als gnädiger Gott mit dem äußeren Zeichen eines kleinen, unscheinbaren und hilflosen Kinds. Und er kommt nicht zu einer Gruppe von Erwählten. Die Gnade Gottes, diese heilsame Gottes, ist erschienen allen Menschen. Damit ist schon die Wende in der Geschichte Gottes mit seinem Volk gekennzeichnet. Was bis dahin die Erwählung eines Volkes, des Volkes Israel ausschließlich, ist jetzt etwas an Gottes Gnade, an Zuwendung ausgeschüttet worden an alle Völker dieser Welt. In diesem ersten Vers steckt alles drin, der Inhalt, die Wirkung, ja sogar der Missionsbefehl. Und jetzt, im zweiten Vers, kommt die pädagogische Maßnahme. Steht sogar wörtlich drin. Naja, und erzieht uns. Er erzieht uns. Und zwar denke ich da jetzt nicht an die Methoden irgendwelcher Steinzeitpädagogik, von denen zum Beispiel Martin Luther berichtet hat aus seiner Grundschulzeit, dass es da wenig Verständnis und viel Rute gab. Gott erzieht uns Menschen anders. Sozusagen wie ein ganz, ganz moderner und durchdachter Pädagoge, der das Wohl der Kinder ständig im Auge hat. So sieht Gott uns auch. Er erzieht uns, lässt uns wachsen, heißt es ja, nichts anderes, begleitet uns beim Wachstum, beim inneren und auch geistlichen Wachstum, dass wir dann ganz automatisch in unserem Leben die eine oder andere Wende vornehmen. Die beste Erziehung ist ja die, wo das Kind selber lernt, was das Richtige ist. Und er erzieht uns genauso, dass wir den Blick ändern, dass wir das loslassen, was uns in dieser Welt in vielen Bereichen gefangen hält. Im Titusbrief heißt es, das gottlose Wesen und die weltlichen Begierden. In den Begierden steckt auch die Gier drin. Und das gottlose Wesen ist immer noch nach wie vor Teil dieser Welt. Und Gott will uns durch die Geburt seines Sohnes mit ganz sanfter Hand auf den richtigen Weg bringen. Im Gegensatz zu anderen Göttern des alten Orients, die Opfer gefordert haben, die mächtig aufgetreten sind. Nein, sanft und pädagogisch. Mit dem Ziel, dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Vielleicht ist deswegen auch ein anderes Wort aus dem 1. Timotheusbrief eines meiner Lebensmottos. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Hier im Titusbrief eben auch. Besonnen leben, das ist in vielfacher Hinsicht eine ganz wichtige Geschichte. Besonnen und besinnlich sind verwandte Worte. Wie oft wünscht man sich gegenseitig eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit? Und derjenige, der es hört, denkt sich vielleicht, gerade in dieser Hektik, wo soll ich denn die Ruhe hernehmen? Wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Über alles gründlich nachzusinieren, schaffen wir ja gar nicht. Oder doch? Das Erziehungsziel Gottes für uns Menschen ist tatsächlich die Besonnenheit. Dass nicht die Feuerköpfe, die Schnellentscheider und die Temperamentsbolzen, die hinterher manches Handeln bereuen müssen, in der Mehrheit sind, sondern dass besonnen gehandelt wird, nachgedacht wird. Was ist der richtige Weg für die Zeit, die vor uns liegt, und welche Entscheidungen treffen wir? Da gibt er noch ein Kriterium mit. Dieses besonnene Handeln muss mit Gerechtigkeit verknüpft sein. Was ist der richtige Weg im Miteinander? Was ist gerecht, was ist ungerecht? Und ein weiteres Kriterium, eben fromm. Das ist ein altes Wort, bei manchen verpönt, bei manchen ist es auch ein Schimpfwort. Bei anderen ist es eine Waffe, du bist nicht fromm genug. Alles wäre falsch, wenn man es so verwenden würde. Im Mittelhochdeutschen gibt es das Verb frommen. Und da sagt man auch, was dir frommt. Und da sind wir wieder bei diesem grundlegenden Willen Gottes für uns Menschen, weil was dir frommt, ist auf Neuhochdeutsch übersetzt nichts anderes, was dir deiner Seele gut tut. Besonnen leben, gerecht leben und mit dem leben, was unserer Seele gut tut. Das ist das immer wieder gegenwärtige pädagogische Erziehungsziel Gottes. Und jetzt geht der Blick nach vorne. Und der heißt zunächst mal und warten. Und das können wir gar nicht. Oder machen wir nicht gern. Habt ihr in den letzten Monaten gesehen, überall da, wo es zum Beispiel an Impf- oder an Teststationen Warteschlangen gab und die Fernsehjournalisten ein Mikrofon hingehalten haben und die Leute interviewt haben? Das Schlimmste war immer, dass man so lange warten muss. Eine Wartezeit. Ich gestehe es, ich bin an diesem Punkt auch nicht gerade ein großer Fan davon, bietet aber auch Chancen. Sie bietet im Wartezimmer des Arztes zum Beispiel die Chance, sich mit anderen Patienten auszutauschen oder ein Buch zu lesen oder einfach in den eigenen Gedanken versuchen, die eine oder andere Klarheit zu finden. Und so meint das Gott eben auch, wenn er sagt, und warten. Der Blick in die Zukunft. Wir sind Wartende auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und schon beginnt der nächste Advent. Die nächste Runde der Wartezeit auf die Wiederkunft Christi, auf die Erscheinung Gottes. Ist auch interessant, in diesem Vers ist nochmal ein Akzent drin, der in vielen anderen vergleichbaren Texten nicht vorkommt. Alle Zielrichtungen sind immer, die Welt vollendet sich, wenn Christus wiederkommt, am Ende aller Tage. Und hier ist die Herrlichkeit Gottes und die Wiederkunft Christi gemeint. Die Wiederkunft beider. Und diese Herrlichkeit Gottes, die hat wieder eine ganz alte Tradition im Alten Testament. Da gibt es die sogenannte Kabod Yahweh. Das ist die wahrnehmbare Erscheinung Gottes, so wie man es sich vorgestellt hat. Gott selber kann niemand sehen, aber eben seine Herrlichkeit. Gott sagt zu Mose am Berg Sinai, geh da hinten in die Nische und dann wird meine Herrlichkeit an dir vorbeiführen. Übrigens, bei diesem Begriff Herrlichkeit haben sich auch einige Kolleginnen aus dem Bereich der feministischen Theologie ihre Gedanken gemacht und danach gefragt kritisch, warum heißt es Herrlichkeit und nicht Fraulichkeit Gottes? Aber das nur als kleiner Exkurs, jetzt kriege ich gerade böse Blicke. Die Wartezeit beginnt wieder von Neuem, auf den, der damals gekommen ist und der sich selbst für uns gegeben hat, so wie es in unserem Text heißt, damit es nicht nur die Erziehungsmaßnahmen Gottes sind, die uns Menschen vorantreiben, sondern der uns erlöst hat von aller Ungerechtigkeit. Oben im zweiten Vers haben wir ja dieses Erziehungsziel Gerechtigkeit gehabt. Und Gerechtigkeit schaffen wir Menschen nie zu 100%. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Hier im letzten Vers, da bezieht sich Titus drauf. Er erlöste uns von aller Gerechtigkeit. Und dann auch wieder so eine eigenartige Geschichte. Er reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Gott hat sich im Alten Testament das Volk Israel, ein kleines Volk, erwählt als besonderes. Und Christus hat sich ein Volk gereinigt zum Eigentum. Das ist im Übrigen schon ein Vorgriff auf die frühe Taufpraxis. Gereinigt von allen Vorgeschichten, gereinigt von allen Sünden, gereinigt von allen Hindernissen der Beziehungsfähigkeit zwischen Gott und Mensch, sondern der direkte Draht, der ist geschaffen, in vielfacher Hinsicht. Und dieses Volk, das sich Gott selbst aus diesem Unrat der gefallenen Schöpfung gereinigt hat, das darf wachsen und gedeihen. Das ist nicht an irgendeinen ethnischen Hintergrund gebunden, sondern allein an den Glauben an ihn. Und durch diesen Glauben werden die Menschen dann eifrig zu guten Werken. Auch da im Titusbrief schon eine Erkenntnis, die für Martin Luther Jahrhunderte später ganz wichtig geworden ist. Die guten Werke sind wichtig, aber sie sind kein Heilmittel. Man kann den lieben Gott nicht kaufen. Aber aus dem Glauben heraus werden wir Menschen fähig zu guten Werken. Und die Fähigkeit ist eins, Titus geht noch eins weiter und sagt, wenn ich diese Fähigkeit habe durch den Glauben, dann werde ich sogar eifrig, das zu tun. Also da ändert sich nicht nur was in meinen Fertigkeiten, sondern auch in meiner Willensbildung. Und wenn man diese vier Verse jetzt so zusammensieht, das Evangelium auf kleinstem Raum zusammengebunden, und wenn man sich vorstellen würde, wir würden in einer Welt leben, in der alle diese schlappen vier Verschen ernst nehmen würden in ihrem Leben, dann wäre, glaube ich, unsere Welt eine deutlich bessere. Aber Weihnachten ist ja auch ein Fest der Hoffnung, der Freude, des Lichts und der Hoffnung. Und ein Fest der Hoffnung, dass alles besser wird und am Ende doch gut. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.